ich wusste das eigentlich schon seit ich 13 war, dass ich unbedingt Therapie bräuchte, aus familiären Umständen, und auch in der Schule habe ich nicht so viel Anschluss gefunden.
Das ist Julia. Sie war lange auf der Suche nach einem Psychotherapieplatz. Hilfe hat sie in der Wartezeit bei einer Selbsthilfegruppe gefunden. Sie hat sogar eine eigene Gruppe für Menschen mit ADHS gegründet.
Dieses Gemeinschaftsgefühl, was ich ohne die Gruppe vielleicht nicht gefunden hätte, und das hilft mir auch, mich so im Alltag aufzubauen.
Psychische Belastungen bei jungen Menschen, die nehmen seit Jahren zu. Das hat erst diese Woche wieder eine Studie gezeigt. Gleichzeitig fehlen Hilfsangebote. Wir fragen uns heute deshalb, woran liegt das, dass immer mehr junge Menschen strugglen, und wie kann Hilfe konkret aussehen?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News nehmen wir uns jeden Tag ein aktuelles Thema und schauen uns an, was es für einzelne Menschen konkret bedeutet. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und auch die Hintergründe dazu. Ja, und Julia habt ihr gerade schon gehört. Sie ist 24, studiert an der RWTH Aachen. Ich habe sie gefragt, wie es ihr gerade geht. Was Sachen sind, mit denen sie gerade struggelt.
Etwas, womit ich permanent Probleme habe, ist einfach verschiedene Lebensbereiche unter einen Hut zu bekommen. Dazu gehören eben Uni und Arbeit, sowie Ehrenamt bzw. Freizeitgestaltung und auf jeden Fall auch meine Grundbedürfnisse zu decken. Letzteres ist dann etwas, was am ehesten wegfällt, sobald ich versuche, mich auf die Uni zu konzentrieren. Dann merke ich direkt, dass ich es nicht schaffe, regelmäßig zu essen oder zu trinken und vor allem auch zu schlafen. Und das sind so Dinge, die würde man mir vielleicht gar nicht ansehen. Also vor allem in der Uni nicht. Und das belastet mich im Hinblick auf meine berufliche Perspektive. Und ich merke auch bei mir selber, dass ich es nicht realistisch finde, eine 40-Stunden-Woche langfristig aufrechtzuerhalten. Und da besteht einfach die Sorge, wie das dann in Zukunft aussehen wird.
Julia studiert nicht nur, sie ist auch Projektleiterin bei der Jungen Selbsthilfe Aachen. Und sie leitet da eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit ADHS.
Ich bin dazu gekommen, weil ich auf der Suche nach einem Therapieplatz war. Und eine Kommilitonin von mir hat mir die Selbsthilfegruppe Depressionen empfohlen. Und da bin ich auch ein paar Mal mitgegangen. Da habe ich irgendwann gemerkt, dass das nicht ganz zu meinem Diagnosebild passt. Und in dem gleichen Zeitraum wurde ich dann auch mit Autismus-Spektrum-Störung und ADHS diagnostiziert. Habe dann also beschlossen, meine eigene Gruppe zu dem Thema zu gründen, weil es die auch noch nicht gab.
Dann war die Selbsthilfegruppe sozusagen so ein bisschen der Zwischenplatz auch, bis du einen Therapieplatz bekommen hast oder quasi, um das zu überbrücken so ein bisschen.
Genau.
Und in was für einer Situation, um das vielleicht für uns so ein bisschen zu beschreiben, damit wir uns das vorstellen können, in was für einer Situation warst du selber damals eben, dass du gesagt hast, ich glaube, ich brauche irgendwie Hilfe oder auch eine Gruppe von anderen Menschen?
Ich wusste das eigentlich schon seit ich 13 war, dass ich unbedingt Therapie bräuchte, aus familiären Umständen, und auch in der Schule habe ich nicht so viel Anschluss gefunden. Da war aber die Angst, auch einen Therapieplatz zu suchen, dass meine Familie das mitbekommt. Deswegen habe ich das halt hinausgezögert. Dann bin ich mit 18 ausgezogen zum Studieren und habe da gemerkt, dass es schon recht holprig lief. Und ich habe die Therapieplatzsuche sehr weit hinausgezögert, dass es eigentlich ein Glücksfall war, dass die Kommilitonin mich angesprochen hat und mir die Selbsthilfegruppe an die Hand gegeben hat. Und dort habe ich dann auch eine Liste bekommen, wo ich anrufen kann, wo ich es probieren kann. Und der Erfahrungsaustausch hat mir auch sehr geholfen, die Zeit dann zu überbrücken. Und das war für mich so bereichernd, dass ich das dann auch weitergeführt habe, obwohl ich noch in Therapie war.
Wenn du sagst, es war so ein bisschen holprig, eben auch dann dein Start ins Erwachsenenalter, kannst du das, also nur wenn du möchtest natürlich, kannst du das ein bisschen ausführen, was so holprig war oder was dich da so konkret beschäftigt hat?
Ich glaube, in der Schule lief es eigentlich von den Leistungen her ganz gut. Ich musste mich nicht viel anstrengen, um gute Leistungen zu erreichen. Ich habe aber sozial bin ich viel angeeckt und das habe ich auch nachträglich noch aufarbeiten müssen. Also es hat viele Narben hinterlassen. Im Studium habe ich dann gemerkt, dass ich das lernen musste, was nochmal eine eigene Hürde an sich war und der ganze Frust, dass ich das nicht schaffe wie alle anderen, das hat mich natürlich sehr demotiviert und mein Selbstwertgefühl war nicht sehr hoch, sodass ich dann viel auf mich projiziert habe, also die Schuld auf mich geschoben, dass ich das eigentlich besser machen können müsste oder besser machen sollte. Und dann schon im dritten oder vierten Semester hatte ich dann auch eine Phase von Burnout, wo es mir alles zu viel geworden ist. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich sehr viel Verantwortung tragen muss. Also ich war der Ansicht, ich muss etwas aus meinem Leben machen, was bedeutsam ist. Mhm. Weil in der sechsten Klasse hat uns unser Biologielehrer schon gesagt, ja, die Klimakrise, das haben vielleicht ältere Generationen mit verursacht, aber das ist jetzt eure Aufgabe, da eine Lösung dafür zu finden. Ach, und das hat sich schon im Hintergrund ein bisschen mitgeschlichen.
Voll.
Und das alles zusammen hat dann dazu geführt, auch dann hat natürlich die Pandemie angefangen. Also als ich in der Selbsthilfegruppe war, hat das schon gestartet. Da hatte ich einfach viel Zeit, dann auch zu reflektieren. Und es hat mir auch geholfen, tatsächlich nicht mehr diesen Druck zu haben, an sozialen Interaktionen auch teilzunehmen. Und dann auch für mich selber zu gucken, okay, was ist eigentlich etwas, was ist das, was ich machen möchte? Was ist mir wichtig im Leben? Und also die Zeit, die ich mit mir selber verbringen musste, hat mir schon viel geholfen, dann auch den richtigen Weg wieder einzuschlagen, nachdem es so holprig war. Ich sag, es ist immer noch etwas holprig, aber ich lerne halt mit mir, also Strategien aufzusetzen, mit mir selber umzugehen.
Ja. Wie hat die Selbsthilfegruppe dir da geholfen?
Zum einen hat sie mir gezeigt, dass ich nicht alleine bin mit meinen Erfahrungen, dass wir viel gemeinsam haben und dass es immer Menschen gibt, die einen verstehen, auch wenn ich mir vielleicht oft denke, dass ich die Einzige mit diesem Problem bin, was einfach oft nicht der Fall ist. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, was ich ohne die Gruppe vielleicht nicht gefunden hätte, das hilft mir auch, mich so im Alltag aufzubauen.
Dass Julia längst nicht alleine ist mit psychischen Belastungen, das haben diverse Befragungen und auch Studien in den letzten Jahren gezeigt. Danach werden bei immer mehr jungen Menschen depressive Episoden diagnostiziert. Unter 30-Jährige lassen sich immer häufiger wegen psychischer Belastung krankschreiben. Und erst diese Woche hat das Deutsche Schulbarometer, das ist eine Befragung von Schülerinnen und Schülern, gezeigt, jeder Fünfte fühlt sich psychisch belastet. Und jede und jeder Dritte macht sich Sorgen wegen der aktuellen Kriege in der Welt. Darüber habe ich mit ihm gesprochen.
Mein Name ist Julian Schmitz. Ich bin Professor für klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Universität Leipzig. Ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut.
Und er forscht auch zu dem Thema, hat am Schulbarometer mitgearbeitet. Diese Zahl, dass sich jeder und jede fünfte Schülerin psychisch belastet fühlt, das klingt ja erstmal ziemlich viel, oder nicht?
Nein, das ist viel. Also es ist sehr bedeutsam. Es ist auch von daher bedeutsam, dass wir gute Erkenntnisse haben, was daraus dann passiert. Also dass es gar nicht ein Thema ist von Kindern und Jugendlichen, sondern dass das ein Lebensspannenthema ist. Um das kurz auszuführen, bei psychischen Störungen, dass diese der Hauptgrund sind, warum Menschen früh berentet werden. Psychische Störungen wie Depressionen, Angststörungen sind unter den Top 2 Gründen, warum Menschen krankheitsbedingt ausfallen im Beruf. Und wir haben wiederum andere Studien, die sehr gut zeigen, dass diese psychischen Störungen bei Erwachsenen, bei älteren Menschen, dass die zu der überwiegenden Mehrzahl ihren Beginn bei Kindern und Jugendlichen, also in der Kindheit und Jugend der Betroffenen haben. Das bedeutet also, wenn wir diesen Anstieg aktuell bei jungen Menschen sehen, dann können wir daraus ableiten, dass wir sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehr, sehr viele negative Folgen gesamtgesellschaftlich daraus haben werden, die wir eh jetzt schon sehen. Also das Problem wird zunehmen.
Wann zeigt sich das dann? Also ich meine, klar, Rente, Frührente ist dann, aber wann wird das besonders sichtbar, würden Sie sagen?
Es kommt ein Stück weit darauf an, auf was man schaut. Mhm. Also wir sehen auch erhöhte psychische Belastungen. Wir müssen ja auch nicht unbedingt immer von einem vollen Störungsbild sprechen, sondern wenn das Wohlbefinden beeinträchtigt ist, dann leidet ein Stück weit das gesamte Leben von Betroffenen, soziale Beziehungen, aber auch der Bildungserfolg ist daran sehr, sehr stark gekoppelt. Wir wissen, dass wenn Menschen psychisch beeinträchtigt sind, sie Konzentrationsschwierigkeiten haben, auch einsam sind in ihrem Leben, können sie ihre Ziele nicht so leicht erreichen, sind unglücklicher, erreichen niedrigere Bildungsabschlüsse. Und es wirkt sich auch auf die Stimmung in einer Gesellschaft aus. Wir haben ja nicht nur die Situation, dass Menschen mehr psychisch belastet sind und das aber auch ein Stück weit mehr formulieren als früher, sondern dass viele Betroffene keine Hilfe finden. Also das heißt, Menschen machen die Erfahrung, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie belastet sind und dass die Gesellschaft ihnen keine Hilfe und keine Stabilität bieten kann, die sie brauchen. Und das schwächt ein Stück weit auch das Vertrauen in die Gemeinschaft, dass diese sich ausreichend kümmern kann.
Jetzt guckt sich das Schulbarometer eben Schülerinnen bis 18 Jahre an. Wie sieht es bei Menschen, jungen Menschen aus, die so in dem Übergang von Schule auch dann in Beruf, Ausbildung oder auch Uni sind? Wie geht's denen?
Dazu haben wir insgesamt nicht so viele aktuelle Zahlen, muss man sagen. Aber es gibt doch auch, wenn man schaut, welche Informationen sich man so findet, sieht man genau das, was Sie angesprochen haben, dass die jungen Menschen, die im Übergang auch zu neuen, sage ich mal, Lebensabschnitten waren, gerade junge Menschen, wenn man sich so die Berichte anschaut, was die Studierenden Werke angeben, dann berichten die sehr deutlich, dass diese Gruppe in der Pandemie sehr viel Hilfe gesucht hat, sehr viel Unterstützung eigentlich noch mehr gebraucht hätte. Und dass aber auch die jungen Menschen, die jetzt ins Studium kommen, auch häufiger psychosoziale Hilfsangebote aufsuchen. Also die jungen Menschen, die in der Pandemie in der Schule waren, die belastet wurden, dass das oft noch nachklingt. So dass man davon ausgehen kann, dass sich das eben fortsetzt. Dass die psychischen Belastungen, die entstanden sind, jetzt, kann man sagen, wie ein bisschen so ein Berg durch die Altersgruppen jetzt wandern wird.
Ist das auch Ihre Befürchtung, dass dieser Berg eben immer weiter wandert und dass das gesamtgesellschaftlich wirklich massive Auswirkungen haben könnte?
Ja, wie groß die Auswirkungen sind, können wir im Moment noch nicht sagen. Aber wie ich vorhin auch schon dargestellt habe, wir sehen ja jetzt schon, dass psychische Störungen im Prinzip, wenn wir über Krankheiten sprechen, wirklich in bestimmten Bereichen der Hauptbelastungsfaktor Nummer eins sind. Und wir haben ein psychosoziales Hilfssystem wie Psychotherapieplätze, wo die meisten Menschen sehr, sehr lange warten müssen, wo wir Wartezeiten von mehreren Monaten haben und viele auch gar keine Versorgung bekommen. Das ist von daher problematisch, weil wir sehr gut auch aus Studien wissen, dass wenn man eine psychische Störung entwickelt, wie eine Depression oder eine Angststörung, dann kann man die grundsätzlich gut behandeln und hat auch eine gute Chance, diese psychische Störung zu überwinden. Und auf der anderen Seite, wenn man eben keine Hilfe findet, dann haben diese psychischen Störungen in vielen Fällen die Eigenschaft zu chronifizieren und auch komplexer zu werden. Es kommen weitere psychische Störungen hinzu. Also je länger die andauert, desto schwieriger wird sie zu behandeln. Und das ist eigentlich die prekäre Situation, dass wir nicht nur hohe Belastungen haben und psychische Erkrankungen, sondern eine mangelnde Hilfe, die dem entgegenwirken könnte. Genau, das macht mich ein Stück weit pessimistisch, auch wenn wir im Moment noch nicht sagen können, in welchem Ausmaß sich das auswirken wird.
Ich meine, dass das ein Problem ist, dass es auch zu wenig Hilfsangebote gibt, zu wenig Psychotherapieplätze, das ist ja bekannt. Das hat ja auch die Politik eigentlich erkannt, auch wenn man Politikerinnen und Politiker zuhört. Warum ändert sich da nichts?
Ja, das ist sicherlich auch wieder eine komplexe Frage. Also das eine ist, dass psychosoziale Hilfsangebote, die kosten erstmal unmittelbar Geld. Auch wenn wir gut wissen, dass wenn man Menschen psychotherapeutisch behandelt, dann kostet das erstmal Geld. Aber man spart sich daraus dann gesamtgesellschaftlich Kosten, die später entstehen. Durch zum Beispiel Arbeitsausfall oder dadurch, dass man sich intensivere Behandlungsformate, kann man sagen, spart. Ja. Und wir sehen ja, dass dieses Prinzip der Investition, man kann auch sagen auch der Prävention, dass das eben etwas ist, was vielleicht nicht so populär ist, weil der Ertrag sich nicht in einer Legislaturperiode zeigt. Und da gibt es auch bestimmte Strömungen, die dagegen arbeiten, wie zum Beispiel auch die Krankenkassen. Es geht hauptsächlich um Geld Und auf der anderen Seite haben psychische Störungen auch immer noch viele Vorurteile, die damit einhergehen. Nämlich, dass Menschen, die psychisch erkranken, ein Stück weit selbst schuld sind, dass sie sich vielleicht auch anstellen, müssten sich nur mal irgendwie so zusammenreißen. Also auch die Anerkennung, die wir für psychische Störungen denen entgegenbringen müssen, wie jede andere Erkrankung auch, da sind wir auch noch nicht so weit wie bei körperlichen Erkrankungen.
Was Julian Schmitz ganz klar rät beim Hilfesuchen, ist bei möglichst vielen Stellen zu probieren, Kontakt zu verschiedenen Praxen und Beratungsstellen aufzunehmen. Das ist natürlich zusätzlich herausfordernd, wenn es einem nicht gut geht, aber die Chancen erhöhen sich, wenn man nicht nur eine Stelle anfragt. Noch eine Möglichkeit ist, beim Kinder- oder Hausarzt fragen, ob die Kontakte haben. Es gibt auch die Terminservice-Stellen unter der 116 117, um schneller an ein Erstgespräch zu kommen. Außerdem zertifizierte Gesundheits-Apps von Krankenkassen, die zumindest dabei helfen sollen, den Übergang zu einer Therapie zu überbrücken. Ja, und dann gibt es eben auch Selbsthilfegruppen wie die von Julia.
Die Treffen laufen meistens so ab, dass man erstmal eine Blitzrunde macht. Mhm. Also wir gehen reihum und erzählen, wie unsere Woche war. Und das verläuft alles unkommentiert. Man kann dann auch ein Thema anreißen, das man dann in der offenen Runde besprechen möchte. Nachdem die Blitzrunde vorbei ist, geht es dann zu der offenen Runde, wo die Moderation dann Themen aussucht, die wir besprechen. Meistens schauen wir, dass wir alle Themen, die angesprochen werden, auch durchnehmen. Meistens geht es um Alltagsbewältigung, also etwas, was aktuell gerade läuft. Bei manchen ist das auch Arbeitssuche. Mhm. Und generell etwas, was immer im Hintergrund mitschwingt, sind Einsamkeit oder soziale Isolation und Zukunftsängste. Da kommt dann eben noch Leistungsdruck dazu, zu den Zukunftsängsten, der dann auch von den Eltern teilweise kommt. Aber auch Themen, die vermeintlich nicht mit dem Thema zu tun haben, wenn es jetzt zum Beispiel in der Gruppe Depressionen ist oder ADHS, mhm. die sprechen wir trotzdem an. Und wenn es da Input von den anderen gibt, dann ist das auch kein Problem, darüber auch mal zu reden. Und dann gibt es am Ende wieder eine Blitzrunde, wo wir dann den Abschluss machen. Genau.
Merkst du, dass die Nachfrage von jungen Menschen nach euren Selbsthilfeangeboten zugenommen hat in der letzten Zeit?
Über die letzten Jahre auf jeden Fall. Mhm. Wir haben mehr Teilnehmende in den Depressionsgruppen. Wir haben in den Angstgruppen auch in den letzten 2 Jahren 2 neue Gruppen gegründet. Also dort gibt es eine Begrenzung von 11 Personen. Und dann gab es dieses Jahr die 4. Gruppe. Das sind halt die Anfragen, die wir über unsere Projektadresse mitbekommen. Und dann kann man sich natürlich auch noch an die Gruppen direkt wenden, wo ich da nicht so einen genauen Überblick habe. Mhm. Aber die Tendenz ist schon, dass die Nachfrage steigt.
Wir haben euch in den Shownotes zu dieser Folge auch nochmal Hilfsangebote verlinkt. Auch eine Übersicht zu bundesweiten Selbsthilfegruppen. Ich habe Julia zum Schluss gefragt, wenn es eine Sache gibt, die sie vor 10 Jahren gerne gewusst hätte, die ihr geholfen hätte. Was wäre das?
Das ist nicht so schlimm, um Hilfe zu bitten. Also es ist gut, Hilfe zu suchen und die auch anzunehmen. Das ist eine Erkenntnis, da habe ich lange dafür gebraucht. Und das ist auch etwas, wo ich ständig weiter dazu lerne, weil ich sehr selbstständig aufgewachsen bin. Also ich habe immer versucht, alles alleine hinzubekommen, aber tatsächlich gibt es so viele Menschen, die einem unter die Arme greifen würden, wenn man danach fragt. Und das ist auch etwas, worauf sich dann eine Community aufbaut, dass wir uns gegenseitig unterstützen in schweren Zeiten. Genau.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Marcel Bohn, Justus Wolters, Uwe Bräunig und ich, Rahel Klein. Teilt die Folge gern, wenn ihr denkt, das Thema könnte auch andere Menschen interessieren. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.